Compliance Unboxed, dein Podcast zu Compliance und Regulatory.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Compliance Unboxed. Wir hoffen, ihr hattet alle angenehme Feiertage und einen super Start in das neue Jahr. In der heutigen Folge sprechen wir mit Juri Globocznik, einem unserer Datenschutz- und KI-Governance-Experten, über ein Thema, das in der Compliance-Welt gerade für ziemlich viel Bewegung sorgt, den digitalen Omnibus. Der digitale Omnibus ist ein umfassendes Reformpaket der EU-Kommission, das die DSGVO, die KI-Verordnung sowie die E-Privacy und einige weitere Regelungen an mehreren Stellen anpassen und vereinfachen soll. Was ändert sich konkret? Wo wird vereinfacht und wo warnen Expertinnen sogar vor einer Absenkung des Datenschutzniveaus? Das klären wir heute. Schön, dass du dabei bist, Juri. Stell dich gerne kurz vor.
Ja, danke, Essi, und vielen Dank für die Einladung. Ich heiße Juri Globocznik, bin von Hause aus Jurist und arbeite seit 6-7 Jahren in der Compliance-Beratung mit den Schwerpunkten Datenschutz und KI-Regulierung. Seit 25 bin ich bei Verizon. Ich freue mich jedenfalls, heute mit euch das spannende Thema digitaler Omnibus zu besprechen.
Ja, auch hallo von mir und schön, dass du dabei bist, Juri. Bevor wir in die Details einsteigen, kannst du uns erklären, was der digitale Omnibus eigentlich ist und warum er gerade jetzt kommt?
Der digitale Omnibus ist ein Bündel an Gesetzesänderungen auf der EU-Ebene, das mehrere bestehende Regelwerke gleichzeitig anfassen soll. Ziel ist es, digitale Regulierung in der EU basierend auf den Erfahrungen der vergangenen Jahre zu aktualisieren, dann aber auch zu vereinfachen, vereinheitlichen und bürokratische Doppelstrukturen abzubauen. Der Omnibus reagiert darauf, dass Unternehmen heute mit ziemlich vielen parallelen Anforderungen konfrontiert sind. Man denke nur an die DSGVO, den Data Act, die KI-Verordnung, E-Privacy und so weiter. Und dass sich manche Anforderungen wiederholen oder vielleicht einen großen Erfüllungsaufwand nach sich ziehen. Gerade bei KMUs ist das oft der Fall. Auch wenn in der EU-Kommission keiner gerne davon spricht, dürfte sich ein weiterer Grund aber auch in Washington verstecken. Es ist kein Geheimnis, dass die europäische Regulierung der digitalen Welt der aktuellen US-amerikanischen Regierung ein Dorn im Auge ist.
Eine der grundlegenden Anpassungen betrifft ja die geplanten Änderungen am Begriff personenbezogene Daten. Was soll sich hier ändern?
Richtig, Eski. Der Omnibus setzt schon bei dem grundlegendsten Begriff der DSGVO an, und zwar beim Begriff personenbezogene Daten. Die DSGVO soll nach dem Vorschlag explizit regeln, dass pseudonymisierte Daten für einen Datenempfänger nicht automatisch als personenbezogen gelten sollen. Und zwar, wenn dieser nicht über realistische Mittel zu der Identifikation der natürlichen Person verfügt. Vereinfacht gesagt, sollen Daten für einen Datenempfänger nur dann als personenbezogen gelten, wenn dieser realistischerweise in der Lage ist, die natürliche Person zu identifizieren. Gerade für Forschung ist das sehr wichtig. Man denke nur an klinische Studien oder KI-Entwicklung. Es ist aber kein Novum und auch kein Bruch mit der bestehenden Praxis. Vielmehr geht es hier um die Kodifizierung der EuGH-Rechtsprechung. Also die Datenschutzfans erinnern sich vielleicht noch an die Rechtssache Single Resolution Board vom, ich meine, September 25.
Ja, und auch bei den Meldepflichten soll sich einiges ändern, richtig?
Guter Punkt. Bei den Meldepflichten für Datenschutzverletzungen, kurz Datenpannen, sind ebenso mehrere Erleichterungen vorgesehen. Punkt 1. Die Meldung von Datenpannen an die Behörde soll künftig nur noch bei einem hohen Risiko Pflicht sein. Zurzeit ist das schon bei einem sogenannten normalen Risiko der Fall. Was die Fristen anbelangt, sind ebenso Änderungen vorgesehen, und zwar soll die Meldefrist von 72 auf künftig 96 Stunden verlängert werden. Das heißt, man bekommt einen Tag mehr, um diese Meldepflicht zu erfüllen. Und besonders wichtig, es soll künftig eine zentrale Meldestelle geben, sogenannte Single Point of Entry, für Meldungen von Vorfällen nach NIS 2, nach der DSGVO und der DORA. Zurzeit ist das noch etwas umständlicher, denn man muss unter Umständen nicht nur mehrere Meldungen nach verschiedenen Rechtsakten machen, sondern gegebenenfalls auch mehrere Meldungen nach der DSGVO selbst. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn die Datenpanne mehrere Verantwortliche tangiert, zum Beispiel in einem Konzern, die aber in verschiedenen Ländern, beziehungsweise in Deutschland auch in verschiedenen Bundesländern ansässig sind. Ich denke, dass sich jeder, der schon mal in in diese Tätigkeit nach einer Datenbank involviert war, über diese Änderung an Freud. Das ist auf jeden Fall eine massive Entlastung für eine kritische Zeit.
Ja, besonders spannend fand ich die Änderungen bei den Rechtsgrundlagen. Was wird denn dort neu geregelt?
Guter Punkt, Vanessa. Auch da soll sich einiges ändern. Und zwar soll eine Klarstellung bei normalen personenbezogenen Daten und zwei neue Rechtsgrundlagen für sensible personenbezogene Daten eingeführt werden. Zum einen soll klargestellt werden, wann man sich bei der Entwicklung bzw. Nutzung von KI auf die Rechtsgrundlage berechtigtes Interesse stützen kann und mit anderen Worten keine Einwilligung einholen muss. Im Wesentlichen wird hier die Auffassung des Europäischen Datenschutzausschusses übernommen. Mit anderen Worten, hier erwarten uns keine dramatischen Änderungen. Was die sensible personenbezogene Daten angeht, sollen aber zwei neue Rechtsgrundlagen eingeführt werden. Die erste Rechtsgrundlage betrifft, wie schon beim anderen Fall, die Entwicklung und Nutzung von KI-Systemen und besagt im Wesentlichen, dass sensible Daten hierfür als Ultima Ratio, also wenn es wirklich nicht anders geht, verwendet werden, wobei strenge Maßnahmen zum Schutz dieser Daten eingeführt und aufrechterhalten werden müssen. Die zweite neue Rechtsgrundlage soll aber die Verarbeitung biometrischer Daten zum Zwecke der Bestätigung der Identität einer Person erlauben, sofern sich diese Daten ausschließlich unter der Kontrolle der betroffenen Person befinden. Wir reden hier also von Anmeldung mit einem Fingerabdruck oder Anmeldung mit Gesichtserkennung, was wir alle kennen von unseren Laptops oder Handys. Das ist eine kleine Änderung, die aber aus meiner Sicht viele Schmerzen beseitigt, denn bisher war es in der Praxis sehr, sehr schwierig, dies gleichzeitig praktikabel, aber auch DSGVO-konform zu gestalten.
Was passiert denn konkret mit DSFA und Dokumentationsanforderungen?
Auch ein guter Punkt, hier sollen Vorlagen und Methodiken eingeführt werden. Und zwar soll zunächst der Europäische Datenschutzausschuss gefragt sein. Dieser soll eine Vorlage für Datenschutzfolgenabschätzungen erarbeiten, die die Kommission dann veröffentlichen soll. Die Vorlage soll mehr Klarheit bringen und Interpretationsspielräume reduzieren. Gerade bei kleineren Unternehmen ist das natürlich eine große Hilfe. Konzerne werden sich aber eher einer anderen Sache erfreuen, zwar der Tatsache, dass es künftig nur noch eine einzige Blacklist für ganz EU geben soll. Also für die, die es vielleicht nicht kennen, eine Blacklist gibt vor, wann eine Datenschutzfolgenabschätzung zwingend durchzuführen ist. Bisher hat jede Aufsichtsbehörde eine eigene Blacklist veröffentlicht, künftig soll es aber nur noch eine für ganz EU geben, also auch eine gute Sache.
Wenn wir nun auf die KI-Verordnung schauen, was sind hier die größten Änderungen?
Ja, was die KI-Verordnung anbelangt, reagiert die EU bzw. die Europäische Kommission auf die Komplexität der Materie und dann aber auch auf die Tatsache, dass Standards, die bei der Umsetzung helfen sollten, noch nicht verfügbar sind. Besonders relevant ist hier deshalb die Verschiebung der Anwendbarkeit der KI-Verordnung auf Hochrisiko-KI-Systeme, bis die eben erwähnten Standards und Leitlinien verfügbar sind. Die Fristen sind flexibel, aber die Verschiebung soll um maximum 16 Monate erfolgen. Ein weiterer Punkt, der auch sehr relevant ist für die Praxis, ist die Tatsache, dass die Pflicht zur Gewährleistung ausreichender KI-Kompetenz, also Stichwort KI-Schulungen im Unternehmen, deutlich abgeschwächt wird. Der Fokus geht hier weg von Unternehmen hin zu der Europäischen Kommission und zu den Mitgliedstaaten, die Maßnahmen ergreifen müssen.
Gibt es denn auch Erleichterungen für kleinere Unternehmen?
Der Omnibus weitet hier bestehende Entlastungen für KMUs auf sogenannte Small-Mid-Caps aus. Small-Mid-Caps, das ist eine neue Kategorie von Unternehmen mit unter 750 Beschäftigten und mit einem Jahresumsatz von bis zu 150 Millionen Euro beziehungsweise einer Jahresbilanz von bis zu 129 Millionen Euro. Konkret sieht der Omnibus weniger Dokumentationspflichten vor für diese Unternehmen. Außerdem soll die Unternehmensgröße beim Qualitätsmanagementsystem berücksichtigt werden. Das heißt, bei kleinen Unternehmen wird man weniger verlangen als zum Beispiel bei einem großen Tech-Konzern. Nicht zuletzt sollen Small-Mid-Caps aber auch bei Verhaltenskodizes und Leitlinien explizit berücksichtigt werden.
Ja, ein Bereich, den meiner Meinung nach viele unterschätzen, Cookies und E-Privacy. Was ändert sich dort?
Auch hier ist einiges vorgesehen. Wie viele wahrscheinlich wissen, ist E-Privacy ein Bereich, in welchem die Kommission lange versucht hat, Änderungen einzuführen. Nun strebt der digitale Omnibus an, bestimmte E-Privacy-Regelungen in die DSGVO zu überführen. Was ist konkret geplant? Geplant ist ein EU-weit einheitliches Regime für Cookies und Tracking-Technologien, inklusive neuer Ausnahmen, bei welchen keine Einwilligung für Cookies notwendig ist. Wieso sage ich EU-weit einheitliches? Weil es hier eine Verordnung geben sollte, also Datenschutzgrundverordnung. Außerdem soll ein maschinenlesbarer Einwilligungsstandard eingeführt werden. Damit soll man künftig direkt im Browser die eigenen Präferenzen speichern können, die die Webseiten dann berücksichtigen müssen. Das heißt, kein Cookie-Banner auf jeder Webseite, sondern einmal eine Entscheidung treffen und die Webseiten berücksichtigen das. Deutschland hat diesbezüglich schon einige Regelungen erlassen, aber ich denke, mit etwas mehr Druck auch auf der EU-Ebene wird die Umsetzung sicher schneller gelingen.
Wie sieht es beim Thema Datennutzung und Data Act aus?
Ja, beim Thema Data Act und nicht personenbezogene Daten plant der Omnibus den Data Act, Data Governance Act und Teile der Open Data Richtlinie stärker zu harmonisieren, beziehungsweise viele Regeln werden auch direkt in den Data Act überführt. Zum Beispiel die Regeln über Zugang zu nicht personenbezogenen Daten, was man eher unter dem Stichwort Free Flow of Non-Personal Data kennt, das wird künftig im Data Act geregelt, wie auch der Zugang zu Daten der öffentlichen Hand. Auch das wird künftig direkt im Data Act geregelt. Man sieht, das Datenrecht war bisher relativ fragmentiert, viele Rechtsakte. Nun soll der Rechtsrahmen aber etwas einfacher und übersichtlicher werden.
Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, wie groß ist denn die Gefahr, dass durch all diese Vereinfachung das Datenschutzniveau sinkt?
Vanessa, das ist eine sehr gute Frage. Da scheiden sich tatsächlich die Geister. Kritiker warnen genau davor. Also längere Fristen, neue Ausnahmen, neu eingeführte Rechtsgrundlagen. All das könnte Schwachstellen eröffnen. All das könnte das Schutzniveau insgesamt senken. Auf der anderen Seite haben wir aber natürlich insbesondere die EU-Kommission, die Änderungen vorgeschlagen hat, die sagt, dass Überregulierung Innovation hemmt und die natürlich auch sagt, dass sie sich mit ihrem Vorschlag im Rahmen des Zulässigen bewegt. Das ist aber tatsächlich die wesentliche Frage, denn letztendlich wird es darauf ankommen, ob die Änderungen von der Charta der Grundrechte der Europäischen Union abgedeckt sind. Denn der Schutz personenbezogener Daten ist in Artikel 8 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankert und genießt somit quasi Verfassungsrang in der EU. Die Kommission muss daher sehr vorsichtig sein, denn sonst könnte der EuGH die neuen Regelungen auch kippen.
Welche drei Dinge sollten Unternehmen deiner Meinung nach denn jetzt schon vorbereiten?
Ich würde sagen, Punkt 1, Entwicklungen ganz genau beobachten. Die Vorschläge, die wir jetzt gesehen und diskutiert haben, sind nicht in Stein gemeißelt. Zurzeit sammelt die Kommission noch Feedback. Dann geht der Text ins Parlament. Auch da kann sich noch einiges ändern. Bis die Texte im Amtsblatt veröffentlicht wurden, kann sich also noch alles ändern. Apropos Veröffentlichung, wann diese genau geschickt, kann man zurzeit noch nicht vorhersagen. Die Änderungen der DSGVO könnten auf jeden Fall eine Weile in Anspruch nehmen. Ich würde sagen 1 bis 2 Jahre. Bei der KI-Verordnung sollte das aber etwas schneller gehen, da müsste die Änderung bis zum Sommer durch das Parlament sein. Punkt 2, es wäre auf jeden Fall sinnvoll, die Umsetzbarkeit der neuen E-Privacy-Regeln bei den eigenen Webseiten und Apps zu überprüfen. Wie erwähnt, sollten die sogenannten Cookie-Regelungen angepasst werden und es wäre auf jeden Fall sinnvoll zu überprüfen, ob die eingesetzten Tools, die man vielleicht hat auf der Webseite oder in der App, im Einklang mit den neuen Regeln betrieben werden können. Drittens, was die KI-Verordnung anbelangt, da würde ich jedem Unternehmen raten, zu prüfen, welche KI-Systeme im Hause eingesetzt werden, wenn man das noch nicht gemacht hat. Dann schauen, in welche Kategorien nach der KI-Verordnung diese subsumierbar sind und dann auf jeden Fall mit der Umsetzung beginnen oder zumindest ganz genau die Fristen im Blick behalten.
Ja, und was ist für dich die größte Chance dieses Reformpakets?
Ich würde hier 2 Punkte hervorheben. Zum einen die Vereinheitlichung des Datenrechts und dann die Anpassung der Regeln an die Entwicklungen der letzten Jahre. Also wir kommen hier gerade im Datenrecht weg von einem Flickenteppich hin zu einem System, das Unternehmen entlasten soll und zugleich neue Geschäftsmodelle fördern soll.
Was ist denn dein größter Wunsch, Jure, an das EU-Parlament für die nächsten Schritte?
Ich würde mir wünschen, dass das Parlament die Balance halten kann. Also vereinfachen auf jeden Fall, gerne, absenken nein. Wenn das gelingt, dann könnte der Omnibus ein echter Meilenstein werden.
Dann hoffen wir mal, dass das gelingt. Vielen Dank für die tollen Einblicke, Jure. In dieser Folge haben wir gemeinsam einen schnellen, aber ziemlich tiefen Blick auf den digitalen Omnibus geworfen, also das große EU-Update, das DSGVO, KI-Verordnung und E-Privacy vereinfachen und besser aufeinander abstimmen soll. Wir haben über präzisere Datenbegriffe, längere Meldefristen, neue Spielräume für Datenverarbeitung im KI-Kontext und Erleichterungen für Unternehmen gesprochen. Dazu kommen eine zentralisiertere KI-Aufsicht und ein einheitlicheres Regelwerk für Cookies und Tracking.
Genau, und für Unternehmen heißt das jetzt ganz konkret, Entwicklungen genau beobachten und Daten sauber sortieren. Egal ob personenbezogen, pseudonymisiert oder anonymisiert, je klarer die Trennung heute, desto weniger Kopfschmerzen morgen. Außerdem sollten Sie auch die KI-Projekte im Blick behalten. Vor allem Hochrisikosysteme gehören auf die Radarliste. Neue Fristen und Vorgaben kommen. Und wer vorbereitet ist, spart Zeit und Nerven. Kurz gesagt, der digitale Omnibus bringt frischen Wind in die Regulierung, weniger Bürokratie und mehr Klarheit. Und wer jetzt ein paar strategische Hausaufgaben macht, startet ziemlich entspannt in die kommenden Änderungen. Die Thematik wird uns sicher noch lange beschäftigen und zeigt einmal mehr, wie dynamisch sich Compliance, Datenschutz und Technologie gerade entwickeln. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr Lust auf weitere Einblicke, Diskussionen und Updates aus der Compliance-Welt habt, dann abonniert gerne unseren Podcast. So verpasst ihr keine unserer nächsten Folgen. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, bleibt neugierig, bleibt informiert und natürlich bleibt compliant.